Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Die Zwischentöne heute mit Joachim Scholl am Mikrofon und einer Bücherfrau des Jahres zu Gast. Diese Auszeichnung hat die Berliner Verlegerin Britta Jürgs ebenso erhalten wie den Deutschen Verlagspreis, der im vergangenen Jahr erstmals verliehen wurde. Die ganze Branche war sich da einig, dass sie diesen Preis unbedingt verdient hat, als eine der engagiertesten Kämpferinnen für das Buch als Kulturgut, auch entschieden für eine höhere Präsenz von Frauen in der Literatur- und Verlagslandschaft. Seit über 20 Jahren gehört Britta Jürgs mit ihrem eigenen Aviva-Verlag selbst dazu. Daneben schreibt sie, gibt eine Zeitschrift heraus und leitet zudem noch eine gemeinnützige Stiftung, die Kurt-Wolf-Stiftung, zur Förderung einer vielfältigen Verlags- und Literaturszene. Von all dem werden wir hören in den kommenden 90 Minuten. Willkommen zu den Zwischentönen, Britta Jürgs.
Hallo, ich freue mich.
Wir unterhalten uns gut 10 Tage vor der Ausstrahlung dieser Sendung. Die ganz aktuellen Entwicklungen können wir also nicht bedenken, aber die letzten Wochen haben sicherlich auch genug Wirbel bei Ihnen verursacht. Wie kommt der Aviva Verlag und seine Chefin Britta Jürgs durch die Krise?
Der Aviva Verlag oder die Chefin, was mehr oder weniger dasselbe ist, ist ja krisengewöhnt. Deswegen, ja, einerseits geht das mit der Krise, aber andererseits ist es trotzdem sehr, sehr schwierig, weil Homeoffice, das kann ich. Aber all das, was dazu führt, all diese Resonanz, die man braucht normalerweise für auf die Bücher und diese Veranstaltungen, um das vorzustellen, was man macht, das fehlt alles und das ist sehr, sehr schwer. Und natürlich auch noch eine feste freie Mitarbeiterin, mit der ich momentan per Skype immer konferiere oder per Telefon und ansonsten eben freie Mitarbeiterin in den verschiedensten Bereichen, vor allem Verlagsvertreterin, die jetzt wieder eifrig in die, ja hoffentlich bald in die Buchhandlungen gehen können, um die neuen Titel vorzustellen.
Wir sind jetzt so ein bisschen im Modus der Lockerung, auch gefühlsmäßig, Sie auch?
Ja, ich bin aber noch vorsichtig.
Das heißt sozusagen also noch keine Gäste in den Verlag oder
noch keine Gäste oder noch keine Praktikantin, ja, bisher noch nicht, nein.
Die Krise hat natürlich die ganze Branche erfasst, die ganze Verlagsbranche. Wie hart trifft es aber gerade die kleinen Verlage, Frau Jürgs?
Besonders hart, weil wir natürlich, gerade uns fehlt halt diese, ja, die Wahrnehmung noch viel mehr, die Sichtbarkeit, gerade weil wir nicht solche Werbe- und Marketingbudgets haben, unsere Titel oft ja nicht an erster Stelle der Berichterstattung stehen und nicht unbedingt stapelweise in den Buchhandlungen verkauft werden. Und deswegen ist es sehr, sehr hart. Wir haben im Vorstand der Kurt-Wolf-Stiftung auch eine Umfrage gemacht bei den Kolleginnen und Kollegen, auch wie die Umsatzeinbußen sind und so weiter. Und da stellt sich bei allen heraus oder fast allen, dass es schon sehr hohe Umsatzeinbußen sind und dass das Polster oder dass so gut wie kein Polster da ist, um länger zu überstehen. In Berlin haben wir ja das Glück, dass es doch auch für Kleinunternehmen und Solo-Selbstständige irgendwie ein Soforthilfeprogramm gab, was nun wirklich auch sofort helfen konnte. Da sind wir anderen Bundesländern weit voraus, denn andere Kollegen sagen, dass sie noch immer nichts gehört haben, geschweige denn Gelder bekommen haben. Aber ja, es ist schon gerade für die Kleinen schwierig, weil wir jetzt leider doch noch weniger im Fokus stehen als dass die Bücher, die jetzt Preise bekommen haben und so weiter, die überall sein müssen. Also, aber wir haben natürlich auch Solidarität von Buchhändlern, Buchhändlerinnen und so weiter. Das gibt es natürlich auch wieder andererseits.
Das heißt, so die Absage einer Buchmesse wie Leipzig jetzt im Frühjahr, die ist für kleinere Verlage dann ein härterer Schlag als für große, weil das ja das große Treffen und die große Möglichkeit ist, eben auch für kleinere Verlage ihre Bücher zu präsentieren?
es ist natürlich sicher für die Großen auch ein Schlag gewesen, aber für uns Kleinere ist es natürlich gerade, ist Leipzig so eine wunderbare Messe, weil dort die Aufmerksamkeit führt, gerade für die unabhängigen Verlage sehr groß ist. Wir haben mit der Kurt-Woll-Stiftung dort immer ein wunderbares Forum. Die Unabhängigen hätten jetzt in diesem Jahr auch noch eine Abendveranstaltung gehabt mit Lesungen. Ja, wir haben, dort wird normalerweise immer der Kurt-Woll-Preis verliehen und der Kurt-Woll-Förderpreis in diesem Jahr ging der an den ARCO-Verlag und der Förderpreis an den Verlag Hendrich und Hendrich. Und die haben leider auch nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die sie normalerweise so in diesem wunderbaren Forum in Leipzig auch bekommen hätten zu jeder anderen Messe. Und wir alle anderen, genau, haben dort das Publikum, das sich wirklich für das interessiert, was wir machen und viele, viele wunderbare Veranstaltungen von Leipzig liest.
Ich meine, Sie haben den Ernst der Lage da früh erfasst, schon am 16. März, also wenige Tage nach dem Shutdown, haben Sie und Ihre Kollegen von der Kurt-Woll-Stiftung ein Schreiben veröffentlicht und darin klargemacht, dass es ohne öffentliche Hilfen nicht gehen wird, weil Existenzen eben ganz schnell bedroht sein werden. Jetzt haben Sie schon gesprochen, Frau Jörgs, von den doch schnellen Berliner Hilfen, ne? Dass da also diese Zulagen oder diese Gelder ganz schnell gezahlt wurden. Gab es diese Hilfen noch woanders in ähnlicher Weise? Was hören Sie von den Verlagen, also auch gerade was die öffentliche Hand angeht?
Ja, ich meine, es gibt sie ja auch überregional, aber das ist eben unterschiedlich, unterschiedlich einfach oder schwierig. Und da, da gibt es noch nicht nur positive Stimmen bisher, sondern auch wirklich Verlage, die noch in die noch warten und hoffen, dass jetzt bald was kommt.
Und es hat schon vor Corona etliche Schläge gegeben, die gerade die kleinen Verlage nur schwer verkraften konnten. Da gab es ein Urteil der Verwertungsgesellschaft Wort. Da ging es um Zahlungen der Verlagsanteile, die dann rein an die Autoren und nicht mehr an die Verlage gingen. Dann gab es die Insolvenz eines Buchgroßhändlers mit vielen ausstehenden Rechnungen. Und selbst die jüngste Porto-Erhöhung der Post, wie ich gehört habe, schlägt wirklich zu Buche. Das ist schon ein recht prekäres Geschäft, gerade einen kleinen Verlag zu unterhalten. Da braucht man Nerven, oder?
Das war es schon immer. Es wird aber natürlich immer härter und Nerven braucht man jetzt mehr denn je und ein gutes Durchhaltevermögen auf jeden Fall.
Die Kritikerin Felicitas von Lohenberg hat mal über den Buchhandel gesagt, dass das kein Metier für Feiglinge sei. Für kleinere Verleger gilt das wohl auch. Wie viele bringen eigentlich diesen Mut auf in Deutschland? Gibt es da eine Übersicht, wie viele kleine, unabhängige Verlage schaffen das?
Das kann ich jetzt gar nicht sagen, denn das ist ja die kleinen, unabhängigen Verlage, das ist ja auch unterschiedlich. Da ist die Bandbreite wirklich auch sehr, sehr groß. Ich meine, allein im Freundeskreis der Kurt-Woll-Stiftung sind über 100 Verlage versammelt und das sind die Verlage mit dem Schwerpunkt Belletristik oder auch Sachbuch. Aber es gibt natürlich noch viel mehr, viel, viel mehr. Und für den Deutschen Verlagspreis, den ich ja nicht als einziger Verlag bekommen habe, sondern es gab ja 60 Verlage, die mit dem Verlagspreis ausgezeichnet worden in dieser Höhe und dann noch drei mit dem hochdotiertesten. Da hatten sich ja auch über 300 Verlage beworben, also nur so als kleine Richtlinie. Und das sind auch natürlich noch lang nicht alle.
Wie Sie jedenfalls, Britta Jörgs, durch diese schweren Wasser fahren, mit welchem Ansatz und Programm, das werden wir von Ihnen hören. Zunächst aber eine erste Musik, die Sie sich für diese Zwischentöne gewünscht haben. Ein poppig-rockiges Programm, kann man sagen, haben Sie zusammengestellt. Wir beginnen mit Manu Chao, dem französischen Weltmusikstar und einem ja seiner bekanntesten Lieder, Bongo Bong. Was gefällt Ihnen da so gut daran?
Manu Chao steht für mich so für so ein französisch-spanisches für so ein Lebensgefühl und ich mag das Rhythmische an seiner Musik und ich mag gerade auch dieses Vermischen von Sprachen, das ja mit seinem französisch-baskisch-galizischen Hintergrund mischt er da immer alle möglichen Sprachen. In diesem ist es Englisch und Französisch, aber es hat für mich, macht mir immer wieder gute Laune.
Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there is a lot of sound, from the jungle to the city, looking for a bigger crown. So I play my bongo for the people of big city, but they don't go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the
king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo.
Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy.
Bongo Bong von Manu Chao hier in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Unser Gast heute, die Verlegerin Britta Jürgs aus Berlin, hat sich diesen Song gewünscht. Seit über 20 Jahren betreiben Sie in der Hauptstadt Ihren Aviva Verlag. Erzählen Sie uns jetzt mal von dem Weg dahin, Frau Jürgs. Mitte der 60er Jahre sind Sie in Frankfurt am Main zur Welt gekommen, in der Banken- und Bücherstadt. Wann waren Sie auf Ihrer ersten Buchmesse?
Sehr, sehr früh auf jeden Fall. Ich kann es nicht mehr genau nachvollziehen, aber ich war als Kind schon begeisterte Buchmessenbesucherin.
Was waren Sie für ein Kind? Wie sind Sie aufgewachsen?
Ich habe auf jeden Fall immer viel gelesen. Das ist vielleicht jetzt nicht so erstaunlich. Ich bin nicht in Frankfurt, also ich bin die ersten Jahre in Frankfurt aufgewachsen und dann mit meinen Eltern in die hessische Provinz gezogen, in die Wetterau, worüber Andreas Mayer schreibt, den ich zwar damals nicht kannte, aber der, mit dem ich auch den Gitarrenlehrer teilte, denn
ach,
später habe ich
dann klassische
Gitarre.
Tatsächlich, mit Andreas Mayer, berühmter Schriftsteller natürlich, ja.
Genau, der klassische Gitarre gespielt. Nein, davor aber gleich noch in Frankfurt auch eifrig immer Klavier gespielt, schon ganz, ganz früh. Ich war, wollte unbedingt Klavier spielen und habe immer ganz, ganz viel Musik gemacht und viel gelesen. Gelesen, wirklich alles Mögliche. Also auch vorgelesen bekommen und dann Astrid Lindgren, ja, nicht so erstaunlich, liebte ich sehr. Aber ich habe auch die ganzen Karl Mays meines Vaters von vorne bis hinten gelesen und noch viel mehr. Also ja.
Was haben Ihre Eltern gemacht?
Meine Eltern kommen eher so aus dem Ingenieursbereich. Meine Mutter ist Bauingenieurin und mein Vater auch Ingenieur und Diplomkaufmann. Also so aus einem anderen Bereich. Aber sie haben mich auch in dem, was mich interessiert hat, auch immer unterstützt.
Es gibt ja immer so entscheidende Lektüren manchmal so im Leben, wo man sagt, naja, so mit 12, 13 habe ich ich persönlich zum Beispiel den Fänger im Roggen gelesen und danach war die Welt für mich verwandelt. Und später dann sind wir mit der Schule ins Theater gefahren und haben Brecht angeguckt, der gute Mensch von Sezuan. Und ich habe immer das Gefühl, dass damit war meine intellektuelle, kritische, politische Laufbahn fast schon irgendwie angelegt auf eine Weise. Oder die neuen Leiden des jungen Werther, das waren so in den 70er Jahren, waren das so die Hits. Gab es bei Ihnen auch so Bücher, Wendepunkte, wo Sie sagen, das hat mich umgehauen?
Wendepunkte weiß ich gar nicht, aber rückblickend weiß ich, dass für mich auch interessanterweise auch die Schule und meine Deutschlehrerin und ein bestimmter Kurs total wichtig war, ich unter anderem habe ich da auch nicht nur Ingeborg Bachmann oder auch Christa Wolf und Irmtraut Morgner, sondern auch zum Beispiel Irmgard Keun und Marie-Louise Fleißer kennengelernt. Und das hat auch gleich schon so ein bisschen die Lust oder das Interesse so an Autorinnen auch der 20er Jahre geweckt. Also das auf jeden Fall.
Sie haben dann Germanistik, Romanistik und Kunstgeschichte studiert?
Ja, anfangs auch noch Musikwissenschaft, aber das habe ich dann, da habe ich dann stattdessen Romanistik genommen. Ich war nach dem Abitur auch erstmal in Südfrankreich, in Perpignan, für ein Jahr und dann habe ich in Frankfurt angefangen zu studieren. Dann bin ich nach Paris gegangen für ein Jahr noch und nach Paris kam dann endlich Berlin, wohin ich zwar eigentlich immer wollte, aber es hat dann ein bisschen gedauert noch.
Ich meine, die Fächerkombination ist geradezu herrliche Kombination für junge Menschen ohne klares Berufsziel. Mich charmiert das immer. Ich war auch so einer. Hatten Sie irgendwelche Vorstellungen, wohin es denn gehen sollte mit der Britta?
Naja, so diese Verlagswelt, alles so rund um die Verlage, das hat mich schon total interessiert.
So früh schon,
auf jeden
ja?
Fall.
Mhm.
So früh, naja, vielleicht machen da ja die Buchmessenbesucher auch was aus. Aber nein, erstmal habe ich das studiert, weil mich die Fächer interessiert haben und weil ich es, ja, weil ich das einfach total spannend fand alles. Und jetzt ohne direkte, ja, so konkrete Berufsziele, aber ich dachte immer, irgendwie eines Tages würde ich ja doch auch ganz gerne mal irgendwie einen Verlag machen, so, aber dachte immer, wenn ich dann mal ganz viel Erfahrung habe in dem Bereich und schon viel irgendwo gearbeitet habe, es kam dann irgendwie so ein bisschen anders. Ich hatte dann eine Möglichkeit, irgendwann nach einem Praktikum habe ich in Südfrankreich in einem Verlag dann angefangen, mal im Bereich Rechte und Lizenzen. Das hat gar nicht so lange gedauert, aber danach kam ich wieder nach Berlin zurück. Ich hatte immer noch meine Wohnung und meinen Freund noch weiterhin in Berlin. Aber es war dann so der Punkt, wo ich dachte, jetzt oder nie, jetzt versuchst du es einfach.
Aber
mal.
Ich meine, also so auf der Hand liegend finde ich das nicht, an den Verlag zu denken, weil, also wenn ich mich an meine Studienzeit erinnere und an die vielen Kommilitonen, die wollten alle schreiben, ja, und viele träumten den Traum eines Schriftstellers und naja, und ich auch mal, und dann wurde ich halt Journalist. Aber dass man sozusagen einen eigenen Verlag als Berufsziel hat, finde ich schon mutig.
Ja, ich glaube, das hängt irgendwie so mit der, ja, einfach so der Begeisterung nicht nur für Literatur oder für die Worte, sondern dann auch tatsächlich irgendwie für das Ganze drumherum, für das Buch auch als, ich sag mal, Gesamtkunstwerk oder als, das ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber.
Also Bücher zu machen. Ja, sozusagen.
Ja, ja.
Mhm. Genau. In einem Interview haben Sie mal gesagt, oder sollen Sie einmal gesagt haben, ich hoffe, ich zitiere das richtig, schon im Studium hätten Sie immer gefragt, wo sind die Frauen? Oder wie kommen die Frauen vor? Das heißt also, so Männerdominanz in Literatur und Kunst, das ist der jungen Britta Jörgs schon früh aufgestoßen.
Also mindestens aufgefallen und durchaus auch aufgestoßen. Ich meine, ich hatte ja im Gegensatz zu vielen anderen, ich habe gerade gesagt, so Deutschunterricht, da hatte ich ja schon einfach sehr viele total interessante Frauen kennengelernt, Autorinnen kennengelernt. Und im Studium fehlten mir die dann zum größten Teil. Da musste ich schon nach den Veranstaltungen suchen, wo es dann auch um Autorinnen ging. Ich habe dann halt auch immer festgestellt, dass auch so einige Autorinnen, gerade aus dieser Zeit, ja, dieses Faible für die 20er Jahre, das kam dann auch irgendwie schon in dieser Zeit, dass ich dann auch festgestellt habe, ja, da gibt es viel, was eben auch noch gar nicht existiert.
Sie haben vorhin schon so diese Reise skizziert, also Frankfurt, vorher kurz Frankreich, dann Paris, dann Berlin, weil ich da schon immer hin wollte. Warum eigentlich nach Berlin? Also ich meine, Frankfurt ist eigentlich auch die Bücherstadt, ne? Und mit Verlagen und ist schon eine Welt.
Ich liebe Frankfurt, aber mich hat es immer nach Berlin gezogen.
Aber nicht jetzt wegen der literarischen Szene, sondern mehr als Stadtgefühl.
Mehr als Stadtgefühl, ja. Das war natürlich auch noch vor Maueröffnung. Also ich bin dann letzten Endes dann tatsächlich 1988 nach Berlin gekommen. Davor war ich natürlich auch schon in Berlin und hatte mal einen Freund in Berlin. Das mag durchaus auch eine Rolle gespielt haben. Und dass man hier so toll, dass es hier so viele tolle Kinos gab, wo ich alle Filme gefühlt sehen konnte, die ich schon immer sehen wollte.
1997 haben Sie Ihren Verlag gegründet. Ich frage mal ganz doof, wie gründet man einen Verlag?
Ja, das ist, ich dachte, warum darauf, aber das, ja, wie gründet man einen Verlag? Ja, also es gab erstmal Ideen von Büchern, die mich interessiert haben, die ich gerne machen wollte, die mir fehlten auf dem, die mir auf dem Buchmarkt fehlten. Das hat auch was zu tun mit dieser mangelnden Sichtbarkeit von Frauen. Also da ging es vor allem so um Künstlerinnen und Schriftstellerinnen der verschiedenen Epochen. Also angefangen eigentlich mit einem Thema, was ich noch aus Frankreich mitgebracht hatte, und zwar Surrealistinnen. Das erste Buch, was ich so in Planung hatte, noch bevor der Verlag tatsächlich gegründet wurde, das war ein Buch über surrealistische Künstlerinnen und Schriftstellerinnen. Da hatte ich selbst irgendwie auch über eine Künstlerin, Léonore Fini, geschrieben und mir andere Autorinnen und Autoren dazu gesucht, die andere Frauen aus dieser Zeit ein Porträt schreiben wollten. Und das war so eine Buchidee, weil ich dachte, dazu gibt es noch nichts, das ist so spannend, warum habe ich von diesen Frauen noch nie was in der Romanistik oder auch in der Kunstgeschichte, nein, in der Kunstgeschichte schon. Merit Oppenheim gehörte auch dazu, von der hatte ich auch schon was so schon gehört. Aber so von vielen, warum habe ich von denen noch nie was gehört? Das war so ein Hintergrund. Da muss man natürlich irgendwie nicht unbedingt einen Verlag gründen dafür, um eine Buchidee irgendwo zu verwirklichen. Aber da hatte ich schon so im Hinterkopf, ich möchte gerne das Ganze von Anfang bis Ende begleiten. Wie macht man das? Ja, ich hatte meine Eltern, also mein damaliger Freund hat mich auch durchaus unterstützt, zumindest, also ja, moralisch. Als bildender Künstler, war es dann mehr die Moral. Aber meine Eltern haben mich auch so unterstützt, dass sie mir, ich habe 10.000 Mark bekommen.
Ich wollte gerade fragen, man braucht doch Geld irgendwie, um so
was zu machen. Also ich meine, 10.000 Mark ist halt wirklich jetzt, das ist ja jetzt nicht so viel, aber es ist natürlich mehr, als ich hatte. Mhm. Und damit war, das war so der Anfang. Und ich habe natürlich trotzdem daneben erstmal noch anderweitig halt irgendwie bevor es dann wirklich so
es gibt ja viele Verleger, die sozusagen mal in einen Verlag kamen und dann haben sie als Praktikant vielleicht angefangen und dann haben sie wurden sie Lektor oder der Vertriebsleiter oder so, haben sozusagen das gelernt nach und nach.
Bis das kann man wirklich von mir überhaupt nicht sagen. Ne? Also ich habe mir ein Buch gekauft, wie gründe ich einen Verlag zum Beispiel. Also und das ging dann mit Learning by Doing und ich dachte halt einfach, ich probiere es mal aus und
Davon erzählen Sie gleich noch mehr, Britta Jürgs, und was der Aviva Verlag dann wurde, was er ist und wie er sich schließlich auch zur Bücherfrau des Jahres gemacht hat. Das erfahren wir alles, wenn die Zwischentöne weitergehen hier im Deutschlandfunk nach den Nachrichten. Bis dahin haben wir noch Zeit für Yakuto, die fabelhafte Hamburger Sängerin mit den afrikanischen Wurzeln. Perfect Timing, dieses Lied haben sie sich ausgesucht. Warum?
Ja, ich liebe Yakuto. Ich mag sowieso diese Sängerin mit diesen Soul-Stimmen. Da hätte ich auch das ganze Programm nur damit bestücken können. Aber Perfect Timing war der erste Song, den ich von ihr kannte. Und ich liebe ihn immer noch sehr.
Mit Joachim Scholl am Mikrofon und unserem Gast heute, die Verlegerin Britta Jürgs. Und diesen unverwüstlichen Klassiker von Patti Smith spielen wir für Sie. Die Zwischentöne im Deutschlandfunk. Willkommen zurück mit Patti Smith, Because the Night, die Verlegerin. Britta Jürgs ist unser Gast. Sie hat sich das Lied gewünscht. Wenn man es heute googelt, Frau Jürgs, taucht es auf unter dem Genre Classic Rock. Damals 1978 auf der legendären Platte Horses. Da war es eine der Punk-Hymnen der Zeit, bei der alle, ich sag mal, lila gewandeten Frauen und männlichen Latzhosenträger, aber auch so einer wie ich, auf die Tanzfläche gestürmt sind in der Disco oder auf der Schulfete. Sie auch?
Auf jeden Fall. Patti Smith ist eine frühe Liebe, aber ich finde sie immer noch großartig.
Ich meine, sie ist bis heute, kann man sagen, eine Weltikone der Emanzipation, auch eine Dichterin.
Unbedingt. Und das wollte ich auch sagen, dass ich das natürlich früher, das wussten wir früher noch nicht, aber das finde ich jetzt auch toll, dass sie auch noch so schöne Bücher schreibt.
Und mit ihr können wir uns natürlich herrlich flott zu ihrem Verlag schwingen. Frau Jürgs, 1997 haben Sie ihn aus der Taufe gehoben, den Aviva Verlag, ein weiblicher Name, aus dem Hebräischen, Frühling zu Deutsch. Wie sind Sie darauf gekommen?
Ich fand die, der Name gefiel mir. Es gefällt mir auch, mit den so grafisch zu sehen, mit den beiden großen A's, dass es auch gleich so ein Logo ist. Die Assoziation Frühling, Aufbruch finde ich wunderbar. Es kommt ja aus dem Hebräischen. Ich mache zwar keine hebräische Literatur, aber es gibt schon einen großen jüdischen Schwerpunkt auch in dem Verlag. Und ich finde, das passt einfach. Und wenn man nicht weiß, woher es kommt, macht es auch nichts. Dann hat man so die Assoziation Viva, Leben. Und im Alphabet steht es auch relativ weit vorne. Also es hat sich einfach, als die Idee kam, hat es sich durchgesetzt.
Ich muss gestehen, dass mit den großen, zwei großen A's ist mir aufgefallen, als Sie eine Mail geschrieben haben. Ihr habt die Pressearbeit für unsere Sendung vorbereitet. Und da kam dann aber sofort eine Mail, Mäuschen, hey, vorne ein A, hinten ein großes A. Dachte ich, das
ja,
macht
da,
natürlich grafisch.
Da bin,
ne?
ich so ein bisschen, da bin ich so ein bisschen eigen. Das große A hinten, das möchte
Britta
ich
Jürgs
gerne
hat
haben.
Als Studentin immer gefragt, wo sind die Frauen, die Verlegerin Jürgs könnte jetzt antworten, hier bei mir, was ist die Idee gewesen des Aviva Verlags?
Das zu machen, was es anderswo nicht gab und vor allem interessante Frauen, Schriftstellerinnen wieder zu entdecken, interessante Frauen vorzustellen, Pionierinnen. Das fing an mit Künstlerinnen und Schriftstellerinnen, mit Porträtbänden zu Künstlerinnen und Schriftstellerinnen. Und hat sich dann wirklich ausgebreitet und ausgeweitet. Also viel 20er Jahre, aber auch in andere Epochen, auch Biografien interessanter Frauen. Einfach das, was ich woanders so nicht gefunden habe.
Wenn man heute Ihr Programm aufschlägt, dann ist man frappiert von der Fülle und von der Breite, auch thematisch, wie viele wahnsinnig interessante Frauenpersönlichkeiten es also wirklich in der Kultur, in der Literaturgeschichte gibt, die man so überhaupt nicht kennt. Wie viele Leute, Britta Jürgs, haben aber damals nach der Gründung gesagt, Mensch, Britta, ist das nicht ein bisschen zu schmal? Zu Special Interest, ein Verlag für zwar tolle, aber vergessene Frauenpersönlichkeiten, da musst du doch noch mehr machen. Gab es da Leute?
Ja, die gibt es ja auch heute noch. Ob das
ob
das nicht ein bisschen zu speziell sei, ich denke immer so, um die Männer kümmern sich doch eine ganze Menge andere Verlage und das ist einfach mein Schwerpunkt und da gibt es noch viel, viel mehr Nachholbedarf einfach bei den Frauen. Und das stelle ich immer wieder fest, wenn ich entweder selbst Autorin entdecke oder auch Vorschläge bekomme Frauen, von denen ich zuweilen auch selbst noch nie was gehört habe und da Angebote bekommen, ob man die nicht unbedingt mal übersetzen müsste oder verlegen müsste.
Aber natürlich hat man sie schnell in eine Schublade auch gesteckt. Also Literatur von Frauen für Frauen hieß es dann. Und sie gingen dann regelmäßig die Wände hoch, wenn sie das hörten oder lasen. Wie schwer, wie nervig war es, dieses Programm, diesen Verlag durchzusetzen, zu etablieren?
Ach ja, es hat schon ein bisschen gedauert und braucht schon ja, braucht schon einfach Geduld und trotzdem den nötigen Willen oder den Glauben daran, dass es irgendwie, dass es gut ist und wichtig ist und dass das einfach sein muss.
An der Stelle biege ich nochmal zurück. Als ich als kleine Krämerseele frage mich immer, wie kriegt man sowas überhaupt hin? Vorhin haben Sie schon so ein bisschen gesagt, 10.000 Mark haben Sie von den Eltern erstmal als Startkapital bekommen. Ist nicht so viel, war damals vor über 20 Jahren war schon Geld.
Ja.
Aber trotzdem, man braucht Räume, man muss sich um Herstellung kümmern, man muss erstmal mit den Autorinnen verhandeln oder Rechtefragen klären, man muss einen Vertrieb aufbauen, man muss in die Buchhandlung kommen, man muss ja auch erstmal sagen, hier bin ich. Und das haben sie alles alleine gemacht, ohne es groß gelernt zu haben, ne?
Ja, so wirklich ein bisschen Learning by Doing. Ich meine, mit dem Vertrieb, das fand ich auch ganz, ganz lustig, denn ich kannte damals irgendwie einen Verlagsvertreter und den habe ich dann angesprochen und mal gefragt, wie das dann so ist, ob er meine Bücher mitnehmen könnte von dem bis dahin noch nicht existierenden Verlag. Der hat das dann gemacht, das war wunderbar. Das war auch noch gleichzeitig, das würde ich vielleicht bei dieser Gelegenheit auch noch dazu sagen, als mein Sohn gerade geboren war, also im selben Jahr, mein Sohn ist so alt wie der Verlag. Und das war dann auch noch irgendwie in dieser Zeit, aber es ging trotzdem, Räume war jetzt nicht zu denken. Das war irgendwie zuerst wirklich im Schlafzimmer, das Kinderbett auf der einen Seite, dann der Schreibtisch, das Telefon und das Faxgerät. Also es war nicht groß was mit Verlagsräumen am Anfang. Aber ich habe mich dann so ein bisschen, das hat sich dann so ausgeweitet. Und
lief das denn von Anfang an ökonomisch? Also ich stelle mir auch, ich konnte es mir immer nie so richtig vorstellen, wie verdient man eigentlich als Verlag sozusagen. Erstmal muss man in unglaubliche Vorlage treten, bis ein Buch auf dem Markt ist und dann muss es sich ja verkaufen und dann tröpfeln dann.
Also mit dem Verdienen ist das schon ein bisschen schwierig. Es ist so, dass man sich dann freut, wenn man jetzt nicht so viel verliert erstmal. Aber es war ganz erstaunlich mit meinen ersten beiden Büchern. Das waren dann Porträts der surrealistischen Künstlerin und Schriftstellerin unter dem Titel »O große Ränder an meiner Zukunft Hut«. Das war das eine Buch, was ich eigentlich gemacht habe, weil ich dachte, das ist so ein Herzensprojekt von mir. Das muss ich einfach machen. Interessiert wahrscheinlich nur sehr wenig Leute, sehr speziell. Und das andere war ein Buch, von dem ich mir mehr Resonanz versprochen habe. Ein sehr schöne kleine Biografie, biografischer Essay über eine französische Giftmörderin des 17. Jahrhunderts, von einer Autorin geschrieben, mit der ich befreundet war, Brigitte Luciani. Das hieß »Die Marquise de Brinvilliers und das Erbschaftspulver« oder »Wie schaffe ich mir meine Familie vom Hals?« dieses Buch aus dem Programm von 1997 ist immer noch lieferbar in der ersten Auflage, die in einer Höhe von 1.000 Exemplaren, also nicht in riesigen Dimensionen gedacht, gedruckt wurde, genauso wie diese Surrealistin. Das eine war, von dem ich annahm, es sei mein Steckenpferd und interessiere niemanden, das lief gut. Das andere leider zu wenig, aber das hätte es auch in allen möglichen anderen Verlagen geben können. Mhm. So erkläre ich mir das und diese Künstlerin, Schriftstellerin, Porträtbände, mit denen ich dann weitergemacht habe, weil ich dann merkte, okay, da gab es eine tolle Presse und es gab gute Resonanz.
Da wollte ich jetzt gerade fragen, also wenn man anfängt mit zwei Büchern an, dann muss trotzdem die Welt irgendwie mitkriegen, dass es diese zwei Bücher gibt.
Ja.
Und niemand kannte den Aviva-Verlag. Niemand weiß, wer das ist. Das hat sich dann so entwickelt.
Das hat sich so entwickelt, nach und nach, genau. Aber es gab halt auch einfach immer mal wieder Glück. Also klar, auch die totalen Durststrecken. Aber wenn ich jetzt mal noch ein bisschen weiter schaue, es gab dann zum Beispiel auch, das war dann schon Anfang 2007, auch ganz wunderbar für den Verlag, einen kleinen Bestseller, Victoria Wolf, das weiße Abendkleid, das wurde dann damals bei Elke Heidenreich hat es in ihrer Sendung besprochen und jetzt ist es nicht so, dass ich irgendwie...
Sofort
ging es los. Und sowas ist natürlich fantastisch. Und das war auch eine unbekannte Autorin oder heute unbekannte Autorin aus den 20er und 30er Jahren. Da würde man das auch nie für möglich halten, dass das dann irgendwie ein erfolgreiches Buch werden könnte. Aber immer wenn es dann nach diesen Durststrecken kam, dann auch immer mal wieder solche schönen Erfolge.
Heute ist es, wie gesagt, ein opulentes Programm, das Sie in diesen 20 Jahren errichtet haben. Schauen wir uns mal zwei jüngere Beispiele an, Frau Jörgs. Sie haben mir zwei Bücher sozusagen in die Tasche gesteckt und ich war ganz begeistert von Shelagh Delaney. Ich hoffe, ich spreche sie richtig aus.
Shelagh Delaney.
A Taste of Honey, ein kleiner Bestseller. Auch geworden oder ein schöner Bestseller. Ja. Ich habe den Namen vorher gar nicht gekannt und war dann verblüfft, wie berühmt diese Britin war. Wer ist sie denn?
Ja, wir hätten sie alle kennen können. Ich kannte sie auch nicht und habe sie nur durch den Übersetzer und Herausgeber und Autor Tobias Schwarz kennengelernt, der mich Shelagh Delaney hat entdecken lassen. Wir hätten sie alle kennen können, denn The Smiths haben viele Texte von ihr in ihren Songs verarbeitet. Die Beatles haben den Filmsong zur Verfilmung ihres Theaterstücks A Taste of Honey gecovert. Dieser Song ist eben auch sehr, sehr berühmt. Und für mich war das auch eine totale Entdeckung. Und das liebe ich auch einfach an diesem, an meinem Dasein als Verlegerin bei allen Hürden und Schwierigkeiten. Das ist so toll, einfach solche Entdeckungen zu machen. Das ist so eine Frau aus Manchester, die hat eben Ende der 50er Jahre mit ihrem Theaterstück A Taste of Honey einen Riesenerfolg gehabt. Das wurde dann verfilmt, ein wunderbarer Film, Tony Richardson, der auch so ein bisschen die Nouvelle Vague in England, dafür ist der bekannt. Und sie hat dann noch ein anderes Theaterstück geschrieben und Erzählungen. Die Erzählungen sind in diesem Band, die sind auch ganz, ganz wunderbar, sehr skurril, aber wunderbar. Und es geht immer so um Außenseiter, um Rebellen, um Leute so aus der niedrigsten Gesellschaftsschicht, über die eigentlich niemand geschrieben hat. Und sie kommt wirklich so aus Manchester, so aus dem Arbeitermilieu.
Im Klappentext gibt es sogar ein Zitat von Morrissey, dem Smith-Sänger, der bekennt, dass Shelagh Delaney zu 50% dafür verantwortlich sei, dass er überhaupt zu schreiben begonnen habe.
Mit was für einem Jeanette Winterson sagt von ihr auch, sie sei wie ein Leuchtturm.
Mit was für einem Buch aber haben Sie nun diese Frau dann wieder ins deutsche Gedächtnis gebracht? Sie sagten schon, Erzählungen sind das.
Und genau, das ist so eine kleine Werkausgabe eigentlich von Shelagh Delaney. Das sind alle bisher tatsächlich veröffentlichten Texte in englischer Sprache, also eben in deutscher Übersetzung dann. Trotzdem unter diesem, wir haben uns Tobias Schwarz und ich dann doch für den englischen Titel entschieden, obwohl es sich um einen deutschen Band handelt, einfach wegen dieser musikalischen Assoziation.
Eine weitere Entdeckung war für mich Alma M. Karlin, Einsame Weltreise, heißt das Buch. In diesem Jahr gab es schon die zweite Auflage. Wer war denn diese Frau, Alma M. Karlin?
Ja, die hat noch ein bisschen früher gelebt. Die ist vor gut 100 Jahren auf Weltreise gegangen. Und zwar nicht nur so mal kurz, ein paar Wochen oder Monate, sondern gleich 8 Jahre lang am Stück. Und das Besondere dabei, sie war aus der heute im slowenischen Provinz aus Zili aufgebrochen, sprach sehr viele Sprachen, also 10 Sprachen, hat sich ihre Reise eigentlich mit Dolmetschen und Übersetzen und mit allen möglichen Arbeiten verdient und ist dann über Südamerika und Nordamerika zuerst nach Japan und China gekommen. Und das die ersten 4 Jahre beschreibt sie in einem wunderbaren Ton. Das ist das Besondere eigentlich, ihre Schreibweise, ihr Humor, ihr lakonischer Humor eigentlich und ihre tolle Beobachtungsgabe beschreibt sie in diesem Buch Einsame Weltreise. Das war Ende der 20er Jahre ein Riesenerfolg. Diese Frau war wahnsinnig berühmt. und ist heute eben trotzdem weitgehend vergessen. Es ist sehr schön, dass dieser Band Einsame Weltreise, der ist jetzt doch, ich glaube, der hat sie jetzt ein bisschen bekannter gemacht. Und im Moment bereite ich jetzt gerade den zweiten Teil ihres der Reisebände vor, der soll im September erscheinen, im Banne der Südsee. Also das ist dann, es geht dann weiter über Australien und Neuseeland in die Südsee.
Und wie entdecken Sie aber nun selber solche anderen selbstständigen Frauen wie diese Alma M. Karlin oder die Shelagh Delaney? Haben Sie da eine besondere Spürnase entwickelt?
Naja, also es ist in meinem Verlagsprogramm, ist es mal, dass zuweilen entdecke ich irgendwelche Autorinnen. Und dann ist es natürlich auch so, dass ich einfach zuhöre und offen bin für das, was andere entdecken und von dem sie meinen, es könnte vielleicht etwas für mein Verlagsprogramm sein. Und in diesem Fall kam es eigentlich aus Slowenien, die Anregung, sich mit Alma Karlin zu beschäftigen. Denn dort mit der slowenischen Unabhängigkeit Anfang der 90er Jahre wurde diese Alma Karlin dort schon als deutschsprachige slowenische Autorin eigentlich wiederentdeckt. Und und jetzt muss sie halt wieder bei uns ankommen. Mhm. Und es sind natürlich viele, ja, es sind auch immer Tipps von anderen und Empfehlungen von anderen, aber natürlich auch eine ganze Menge Autorinnen, die ich auch selbst entdecke, sei es jetzt auch oder entdeckt habe im Verlagsprogramm, sei es durch irgendwie Antiquariatsfunde oder sonstige Quellen, wo man jedes Buch, was man in der Hand hat, birgt ja dann wieder, oder jedes Buch auch, was ich veröffentliche, birgt auch wieder fünf weitere Bücher, die damit im Zusammenhang sind.
Es sind aber, was schon auffällt, entschieden autarke Frauen, die Sie zeigen. Von Anfang an sollen Sie ein Motto gehabt haben, Britta Jürgs: bloß keine Musen. Die wird jetzt genug gegeben in der Bücherlandschaft.
Ja, dieses nur keine Musen, das stimmt. Das ist so ein bisschen, das ist schon ein bisschen mein Motto. Genau, und ich glaube, was mir auch noch wichtig ist, ist so ein gewisser Humor. Also ich, und das gefällt mir auch an vielen dieser Autorinnen der 20er Jahre. So eine gewisse Ironie und Selbstironie und so ein sehr feiner Humor, und das durchzieht auch sehr viele Texte. Aber es sind schon auch, Sie haben schon recht, also so diese unabhängigen Frauen, die keine Musen sind.
Wenn man diese Bücher nun liest, und ich habe dann natürlich auch die Autorin gegoogelt und war eben auch erstaunt, wie berühmt diese Frauen mit ihren Werken zum Teil eben auch waren, dann fragt man sich aber trotzdem unwillkürlich, warum sind solche Frauen aber so vergessen worden? Gibt es da eigentlich ein Muster, oder ist das einfach nur Pech oder Zufall? Ist doch schon merkwürdig, oder?
Es lässt sich natürlich für jede auch wieder, oder gerade von diesen beiden, lässt sich natürlich auch genau sagen, warum. Die eine war dann als deutschsprachige Autorin dann später in Jugoslawien, hatte sie einfach, war sie dann weg vom Fenster und keine Möglichkeit mehr, und starb auch 1950. Bei der anderen ist das schon ein bisschen, ist noch etwas, vielleicht auch symptomatisch, denn sie hatte einfach in ihrem Umkreis gab es sehr viele Männer, die man irgendwie dann heute auch noch kennt, die Theaterstücke gemacht haben. Also sie hat einfach, sie hat für ihr zweites Theaterstück, das ist so durchgefallen, obwohl das wirklich so gut ist, aber sie ist so in dieser Boys Group, da hatte sie keine Chance und hat dann aufgegeben irgendwie. Also hat nicht als, sie hat dann ihr eigenes Ding gemacht und hat auch, konnte dann ganz gut trotzdem weiterhin anscheinend von ihren Tantiemen leben. Aber da hatte sie, glaube ich, keine Lust in dieser, in diesem Männerzirkel. Aber oft ist es so, bei vielen Autorinnen, gerade der 20er Jahre, die ich in meinem Verlag veröffentlicht habe, also Ruth Lanzhoff-York, Lilli Grün, Victoria Wolf, viele andere, da ist es natürlich so, die sind einfach durch den Nationalsozialismus vergessen. Die haben teilweise so in den 20er Jahren gerade so ihre ersten Bücher geschrieben, mussten dann entweder emigrieren, wurden, wie Lilli Grün, wurde ermordet. Und nach 45 interessierte sich kein Mensch dafür. Also, und viele Autorinnen, von einigen Autorinnen verlege ich ja auch nicht nur Bücher nochmal neu, die es schon mal gab, sondern wirklich auch das, was es im Nachlass, was sich im Nachlass findet oder eben ja, was es nur in Zeitschriften gab, aber noch nie in Buchform. Also und das hat dann eben, das hat viel mit dem Nationalsozialismus zu tun und dass es danach einfach ja, lange niemanden mehr interessierte.
Sie, Britta Jörgs, haben Sie jedenfalls sichtbar gemacht, diese Frauen. Wieder sichtbar gemacht. Und damit sind wir bei einem Komplex, der Ihnen auch ganz wichtig ist und der mittlerweile vielfach diskutiert wird. Frauen in der Literatur und im Literaturbetrieb. Da schauen wir hin nach einer weiteren Musik von einem großartigen Kerl, nenne ich ihn mal. Kurt Cobain, Gott hab ihn selig, mit seiner Band Nirvana, ist er in die Musikwelt gefegt wie ein Orkan in den 90er Jahren. Sie wurden auch davon erfasst.
Ja, schon. Und ich finde einfach dieses Come As You Are für mich, ich meine, da gibt es ganz andere Interpretationen auch zu diesem Song, aber für mich ist es einfach so ein Song, der auch dafür steht, für Toleranz und für Vielfalt. Und ja, so, und der musste dabei sein.
Nirvana mit Come As You Are. Come As You Are von Nirvana, hier im Deutschlandfunk in den Zwischentönen auf Wunsch unseres Gastes heute, der Verlegerin Britta Jörgs aus Berlin. Vor 9 Jahren, 2011, hat man sie zur Bücherfrau des Jahres gekürt. Letztes Jahr wurden sie mit dem erstmals vergebenen Deutschen Verlagspreis ausgezeichnet. Viele andere Kolleginnen und Kollegen waren auch dabei. Aber trotzdem, wie sehr helfen solche Auszeichnungen für den eigenen Verlag oder auch für die eigenen Bücher?
Das hilft natürlich sehr und das tut sehr gut. Die Aufmerksamkeit, die ist größer, die Sichtbarkeit ist größer. Und es tut natürlich auch sehr gut zu sehen, dass es einfach dass dieses Programm, diese Wertschätzung, die dem zugrunde liegt. Und natürlich ist es mir ja wichtig, das zu vermitteln, die Autorinnen, die Sichtbarkeit der Frauen, das ist das eine. Und sehr wichtig ist mir halt gerade und in diesen Zeiten mehr denn je natürlich auch diese jüdischen Autorinnen, all die natürlich deswegen nicht sichtbar sind, weil es den Nationalsozialismus gab. Und ich finde, das ist auch so eine besondere Verantwortung, die ich da auch für mich sehe als Verlegerin, dann denen auch wieder eine Öffentlichkeit zu geben. Und diese Öffentlichkeit ist natürlich sehr viel größer, wenn man ausgezeichnet wird.
In den Laudationen, Würdigungen und Presseartikeln viel oft dieses Wort von der mangelnden Sichtbarkeit von Frauen in der Literatur, der Verlagsbranche, dem ganzen Betrieb auch. Und inzwischen muss man sagen, gibt es ja doch wirklich eine breite Debatte dazu. Also ein großes Echo hat eine wissenschaftliche Studie vor einigen Jahren erzeugt von der Uni Rostock. Da haben Autorinnen einfach mal gezählt, wie viele Frauen so in den Verlagsprogrammen auftauchen. Und ein frappierendes Ungleichgewicht wurde da sichtbar. Daraufhin wurde viel analysiert und andere Zählprogramme wurden aufgelegt. Mittlerweile gibt es mehrere Hashtags, die sehr aufpassen. Sie müssten sich freuen, fragen Britta Jörgs, endlich mal Aufmerksamkeit, endlich mal diese Öffentlichkeit für dieses Problem auch, oder?
Auf jeden Fall. Ich finde das ganz großartig. Ja, denn es ist schon erschütternd, wenn man dann sieht. Also es fing ja an eigentlich mit dem Zählen von Rezensionen. Also wie viele Bücher von Autorinnen wurden von Kritikern und von Kritikerinnen rezensiert. Und dieses Ungleichgewicht von 2/3 Männer, 1/3 Frauen, Und bei Sachbüchern und Krimis ist das ja, ging das ja noch weiter auseinander. Da kam dann auch 5 Männer, 1 Frau oder so. Das ist ja wirklich erschütternd. Und das ist wunderbar, dass damit diese Zahlen, die sprechen für sich. Und seitdem tut sich ja was. Das kann man schon sagen. Es ist noch kein Gleichgewicht, aber es lässt sich, ich glaube, niemand kann heute mehr sagen, dass es ja einfach nicht so, dass es nicht so interessant ist oder dass die Männer einfach interessanteren Bücher
schreiben. Woran liegt es denn Ihrer Meinung nach?
Naja, in den Studien steht ja schon sehr, sehr oft, dass eigentlich lesen, also Frauen lesen mehr, kaufen mehr Bücher, lesen
ohne,
mehr.
Ohne die Frauen als Buchkäuferin wäre der Handel nicht denkbar.
Und Frauen lesen Bücher von Männern wie von Frauen. Und Männer, die Bücher von Frauen lesen, sind seltener, sind sehr selten. Oder die viele Bücher von Frauen lesen. Also das kann man alles natürlich nicht pauschal sagen. Uns fallen natürlich immer Autorinnen ein, die werden sehr breit rezipiert. Aber ja, das ist, das scheint
gut,
so
aber
zu
das
sein.
Ist sozusagen das Rezeptionsverhalten sozusagen, dass die Männer eben Literatur von Frauen links liegen lassen. Warum werden aber weniger besprochen? Warum werden weniger verlegt? Und warum gibt es auch, wenn man sich anschaut, in den Verlagsetagen ganz viele Frauen, aber wenige in den richtig hohen Positionen? Ist das der normale strukturelle Sexismus, wie er in unserer Gesellschaft in vielen Berufen einfach
ist? Ja, da ist halt noch ein bisschen, da ist halt immer noch ein bisschen was zu tun. Also wir sind da noch nicht, da ist noch nicht genug passiert, auch wenn die Richtung vielleicht schon mal nicht schlecht ist, aber da muss noch viel mehr passieren. Da müssen noch mehr Frauen in diese Entscheidungspositionen und Führungspositionen kommen. Und auch die sind ja nicht automatisch alle feministisch oder wollen ja auch nicht automatisch alle dann Autorinnen verlegen. Also es muss auch bei den Frauen auch ein Bewusstsein dafür sein, das nicht blöd zu finden, sich für Frauen einzusetzen. Das ist auch wichtig, finde ich. Es sind nicht nur die Männer, sondern beide.
Ein sehr kontroverses Moment in der Debatte von Frauen zählen, also als es um die Rezension ging, war aber auch, dass die Frauen beobachtet haben oder es gab Frauen, die dann sozusagen nochmal genauer hingeschaut haben und gesagt haben, Rezensionen von Männern, die Bücher von Frauen rezensieren, fallen oft schlechter aus. Das heißt, Frauen würden auch schlechter besprochen werden. Da ist man natürlich dann ganz schnell in so einer Untiefe. Sollen Männer überhaupt noch Bücher von Frauen besprechen?
Natürlich.
Oder sind sie sofort dann in der Ecke, du als Kerl hast sowieso keinen Blick?
Nein, natürlich sollen sie Bücher von Frauen besprechen, lesen, verschenken, unbedingt.
Aber Sie kennen die Stimmen, die es da auch gab. Da gab's,
Da muss man durch. Also Bücher von Männern sind nicht immer gut und Bücher von Frauen sind auch nicht automatisch gut. Also wir haben da, und das ist natürlich, wir wollen die Bandbreite und wir wollen die Vielfalt. Und die Vielfalt muss ich jetzt gerade noch mal ein bisschen weiter vielleicht aufmachen. Mhm. Auch die Vielfalt, klar, von Frauen, aber auch die Vielfalt, was jetzt die, was die Schichten oder die Hintergründe angeht. Also die Literatur ist, die sollte nicht eindimensional sein. Das ist alles irgendwie so auf diesem bürgerlichen, mittleren Milieu, sondern halt wirklich auch bunt und vielfältig. Und das, Bibliodiversität als Stichwort, das gilt dann nicht nur für mehr Frauen, sondern auch mehr sonstige Perspektiven. Ja, naja, auch queere, also sämtliche Positionen und auch eben nicht nur europäisch, sondern auch andere. Also ja, das
womit
ist ein weites Feld, aber
in
ist
dem
halt
Zusammenhang
alles
können wir
richtig,
wunderbare Publikationen zücken. Britta Jörgs, bei der Sie auch federführend sind, als Redakteurin, als Autorin auch. Frauenbuchkritik Virginia heißt das Organ. Im Netz gibt es es, aber auch gedruckt. Was ist das für
gedruckt.
Was ist das für eine Zeitschrift?
Ja, die wurde 1986 gegründet und erscheint zu den Buchmessen, auch wenn die Buchmessen nicht stattfinden, zweimal im Jahr. mit Büchern, mit Rezensionen über Bücher von oder über Frauen. Und ja, ich bin da seit 20 Jahren mit in der Redaktion und habe die Virginia dann irgendwann auch im Verlag übernommen, als die Verlegerin, die sie davor veröffentlicht hat, aufhören wollte. Das ist einfach unsere kleine Gegenbewegung, dass wir da einfach sowohl immer Bücher, zum Beispiel den Herbstschwerpunkt ist dann immer Autorinnen aus dem Gastland der Frankfurter Buchmesse, gibt es immer einen großen Überblicksartikel, aber auch einfach Bücher nur von Autorinnen die halt auch dann so eine Bandbreite, also wobei wir natürlich auch noch den besonderen Fokus auch darauf legen, auf die Bücher und die Autorinnen, die sonst vielleicht eher nicht so besprochen werden. Also es muss jetzt nicht immer das sein, was auch in der Presse, in den Medien ansonsten auch immer sehr, sehr präsent ist, sondern es geht uns auch darum, irgendwie so diese Schätze und die Perlen zu heben und zu zeigen und auch immer so Listen von Neuerscheinungen und Neuauflagen tatsächlich auch mit dazu zu geben, so Empfehlungen zu geben einfach.
Ich habe mehrere Rezensionen von Ihnen gelesen und dachte, Mensch, Britta Jörg, Sie hätten auch eine richtig gute Literaturkritikerin abgeben können. Das Schreiben scheint Ihnen leicht zu fallen, oder sieht das nur so aus?
Ich bin immer die Letzte, die dann ihre Artikel abgibt, aber unter Zeitdruck kann ich arbeiten, ja.
Ich meine, 1986, sagten Sie, ist es gegründet worden, war da natürlich damals echte Avantgarde. Mittlerweile ich mir gedacht, müsste diese Publikation doch auch gerade wirklich im Zuge der letzten Debatten doch einen Aufschwung genommen haben, oder? Können Sie da was feststellen?
Es gibt einen Aufschwung. Allerdings gibt es auf der anderen Seite natürlich auch, muss man auch sagen, dass es dass natürlich auch viele so der Leserinnen seit Beginn, da gibt es natürlich auch wieder einen Schwund. Also wir haben dann schon, auch durchaus, es gibt dann immer mal wieder, muss man dann schon feststellen, wer dann nicht mehr abonnieren kann, weil sie gestorben sind. Also aber es gibt da sowohl die positive als auch wieder diese andere Bewegung. Und diese Zeitschrift ist halt normalerweise in Buchhandlungen, früher wurde die nur in Buchhandlungen kostenlos verteilt. Also wir haben so einen Verteiler von Buchhandlungen, die sie regelmäßig abonnieren und dann ihren Kundinnen anbieten, aber das war halt aus der Zeit, wo es massenweise Frauenbuchläden auch gab, da lagen die alle, also es gab es gab ja über 30 Frauenbuchläden oder vielleicht noch mehr, meine Mitredakteurin Doris Hermanns könnte das jetzt genauer sagen, das haben wir ja jetzt nicht mehr so, das ist natürlich auch in den Buchhandlungen, die das wichtig finden, ist sie auch da, aber deswegen kann diese Zeitschrift jetzt auch abonniert werden bei uns von denen, die halt keine Buchhandlung in der Nähe haben, wo sie die kostenlos bekommen. Aber es gibt schon ein Interesse und auch gerade bei jungen Frauen. Und den ein oder anderen männlichen Abonnenten haben wir auch.
Hören wir den nächsten Musikwunsch, Britta Jörgs. Jetzt etwas echt Fröhliches von Rotfront, der Berliner Truppe. Russisch, Ukrainisch, Deutsch. Russendisco klingt da an. Wladimir Kamina hat damals, glaube ich, auch eine Rolle gespielt. B-Style heißt das Lied. Was verbinden Sie denn damit?
Ja, auf jeden Fall, dass es ein Berlin-Song ist. Es musste auf jeden Fall noch so ein richtiger Berlin-Song rein. Und auch dieses Bunte, es kommt irgendwie drin vor, zum Schluss so, Berlin ist keine Stadt, sondern ein Heimatland. Und was ich an diesem Song auch besonders mag, sind noch die ungarischen Zeilen, die da drin vorkommen. Die haben Sie noch nicht erwähnt. Aber ja, das so ein paar ungarische Fetzen dann auch noch. Das mag ich sehr.
Открыт всю ночь, и это очень хорошо. Теперь нам некуда куда спешить, давай зайдем сюда. И наплевать, что завтра не суббота, а среда.
Komm, ich zeig dir Berlin, du verbringst am besten Tag in Berlin. Die strömende Farbe mit dem Rad durch Berlin. Seit Jahren verdiene ich keine müde Mark in Berlin. Doch ich mag mehr Berlin, auch wenn ich gar nichts verdiene. Jeden Tag schreibe ich Part für Part in Berlin. Auf Partys bring ich Beute und ich schlaf in Berlin. Mit Rotfront bin ich am Start in Berlin, ich bin hier geboren.
Die Berliner Band Rotfront für die Berliner Verlegerin Britta Jürgs. Wir sind mit ihr im Gespräch heute in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Eingangs hatten wir Sie schon erwähnt, die Kurt-Wolf-Stiftung, benannt nach dem legendären Verleger Kurt Wolf. Seit 2015 sind Sie die Leiterin. Eine Stiftung zur Förderung einer vielfältigen Verlags- und Literaturszene, wie es heißt. Was muss man sich darunter vorstellen?
Ja, die Kurt-Wolf-Stiftung gibt es seit 20 Jahren. Und zwar wurde sie gegründet von Verlegerinnen und Verlegern und dem damaligen Kulturstaatsminister Michael Naumann, schon mit dem vor dem Hintergrund, dass es gerade kleinere Verlage, kleinere unabhängige Verlage so in der Wahrnehmung schwerer haben und einfach nicht so sichtbar sind, aber tolle Programme machen. Und diese Stiftung sollte für mehr Sichtbarkeit der unabhängigen Verlage sorgen und einfach damit die Literatur- und Verlagsszene, die Vielfalt der Literatur- und Verlagsszene fördern. Das ist auch immer noch das Anliegen und damals war es schwer, aber es ist natürlich die Situation jetzt 20 Jahre später ist natürlich noch viel härter geworden. Was macht die Stiftung? Also ich bin die Vorsitzende mit zwei Verlegerkollegen im Vorstand, Jörg Sundermeier vom Verbrecher Verlag und Leif Krainus von Voland und Quist. Und wir versuchen, das weiterzumachen, was unsere Vorgänger gemacht haben, nämlich dass die Belange der unabhängigen Verlage die zu vertreten, verstehen uns auch einfach so als Lobbyorganisation. Wir haben uns auch dafür eingesetzt, dass es so etwas wie den Deutschen Verlagspreis gibt. Wir setzen uns auch weiter ein für strukturelle Verlagsförderung. Aber es geht uns vor allem immer um Sichtbarkeit. Zum einen wird das durch diese vorhin schon erwähnten, durch den Kurt-Wolf-Preis und den Kurt-Wolf-Förderpreis exemplarisch in jedem Jahr eben seit 20 Jahren gemacht, den wir nur vergeben können, nicht weil die Stiftung so reich wäre, nein, das ist sie nicht, sondern weil wir dafür aus dem Hause Krutters, also auch schon vor
das heißt
der
also,
Zeit
es gibt sozusagen
bekommen.
ein Stiftungskapital, es gibt aber auch so öffentliche Gelder, die sie dann in solche Formen ausschütten können durch Preise.
Durch diesen Preis, genau. Mhm. Und dann gibt es noch einmal im Jahr einen wunderbaren Katalog, den es kostenlos gibt, weil das auch unterstützt wird. Und dort sind dann die Verlage aus dem Freundeskreis jeweils mit einer Seite, können sie ihr Programm und die zwei, drei wichtigsten Titel dort vorstellen. Und der wird in einer Auflage von 31.000 Exemplaren verteilt, liegt in Buchhandlungen aus, ist wirklich sehr begehrt, sehr beliebt, wunderbar gestaltet. Und das ist auch so ein sehr wichtiges Medium. Mhm. Aber natürlich, genau, darüber hinaus versuchen wir uns auch ansonsten immer für die Belange unabhängiger Verlage einzusetzen.
Vorhin haben wir schon den Corona-Brief, nenne ich ihn mal jetzt kurz erwähnt, den Sie im März veröffentlicht haben auf der Website der Kurt-Wolf-Stiftung. Wie sehen Sie eigentlich in die nächste Zukunft für die Branche? Also Stichwort, nehmen wir mal Frankfurter Buchmesse im Oktober in der herkömmlichen Form. Mit 8.000 Verlagen und Hunderttausenden von Besuchern in dicht gedrängten Messehallen ist das eigentlich kaum vorstellbar, oder?
Ja, ich bin gespannt. Es ist alles sehr schwierig. Also gerade diese ganzen die ganzen Messen, auch die ganzen kleinen Buchmärkte, die wir jetzt gerade im Sommer sonst auch immer haben, im Frühjahr, im Sommer, wo es dann Wochenende, Büchermarkt, unabhängiger Verlage in den verschiedensten Städten gibt, die sind für uns sehr, sehr wichtig. Also das ist überhaupt nicht zu unterschätzen, was das alles bewirkt, auch multiplikatorisch, um seine Bücher bekannt zu machen. Es ist sehr, sehr schwer. Wir hoffen jetzt, dass jetzt gerade so ein bisschen zum Herbst hin, dass es wieder besser wird. Aber wie alle anderen auch. Ja. Aber nein, schwierig. Also es ist,
Vor drei Jahren,
andere Branchen ist es natürlich auch sehr schwierig, aber auch für die kleinen Verlage auch.
Vor 3 Jahren haben Sie zum 20-jährigen Aviva-Jubiläum eine Deutschland-Tournee gemacht durch 20 Buchhandlungen. Man kann das noch auf einem Blog im Netz verfolgen. Das waren wirklich schöne, gesellige Abende, bei denen man ganz melancholisch wird, wenn man das jetzt nachliest. Ich meine, auch solche Treffen wird es wohl noch länger kaum geben können. Ich meine, jetzt mal abgesehen von der wirtschaftlichen Notwendigkeit, wie sehr fehlt einem auch dieser direkte menschliche Kontakt, dass man Leute trifft und spricht und sieht. Ja.
Mir fehlt das total. Also einfach der Austausch sowohl mit den Kolleginnen und Kollegen als auch so Publikum, Veranstaltungen. Ich liebe das sehr. Ich liebe diese Veranstaltungen in Buchhandlungen und anderswo und auf Messen. Und mir fehlt das total. Es ist ja jetzt schön, dass wir hier jetzt mit dem gebührenden Abstand im Studio sitzen können. Das ist mal ein Lichtblick.
Genau. Nichtsdestoweniger macht man sein Geschäft, wo immer auch es angesiedelt ist. Was haben Sie vor, Britta Jörgs? Was planen Sie mit Aviva für die nächste Zeit?
Für die nächste Zeit, ja. Ich habe viele, viele tolle Autorinnen und Bücher, die ich jetzt plane. Das ein oder andere habe ich jetzt schon auf das nächste Jahr geschoben und werde jetzt im Herbst zwei Bücher machen. Einmal hatte ich ja schon erwähnt, es geht weiter mit Alma Kalins Weltreise jetzt in die Südsee, im Banne der Südsee. Und auch es wird auch noch ein anderes Buch einer ganz tollen, auch heute ganz unbekannten, wiederentdeckten Autorin erscheinen namens Margaret Goldsmith. Das kommt jetzt in dem Herbstprogramm, ein Berlin-Roman. Ganz wunderbar, tolle Entdeckung.
Britta Jörgs, vielen Dank für dieses Gespräch. Alles Gute Ihnen, persönlich natürlich und dem Aviva Verlag. Wir schließen diese Sendung mit einer weiteren Hymne, die in diesen Zeiten auch einen besonderen Schmelz hat. I Will Survive von Gloria Gaynor. Sagen Sie uns noch ein kurzes Wort dazu.
Ja, das ist für mich so ein Song, wenn ich den höre und es ist eine Tanzfläche in der Nähe, wenn es irgendwann mal wieder geht zu tanzen, dann muss ich darauf stürmen und dazu tanzen. Ja, toller Song.
Und das stellen wir uns jetzt vor, wenn wir diesen Song hören. Das waren die Zwischentöne für heute. In der nächsten Woche wird mein Kollege Klaus Pilger die Schauspielerin und Filmemacherin Mariam Zare treffen. Wir wünschen jetzt Ihnen und uns einen schönen Tag, eine hoffentlich gute Woche und eben solche Aussichten. Auf bald.
But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.